Ich möchte auch nochmal alle herzlich begrüßen, auch diejenigen, die ich jetzt nicht persönlich begrüßt habe. Wir haben vor unserer Israel-Reise, habe ich mit einem Exkurs angefangen über die Dreieinigkeit und bin da nicht fertig geworden und möchte heute gerne daran anknüpfen. Das heißt, es geht heute nicht weiter im Petrusbrief, sondern Dreieinigkeit mit dem Schwerpunkt Altes Testament. Einfach nochmal, damit wir uns wieder einfinden in das Thema. Es gibt solche, die behaupten, Dreieinigkeit wäre nicht biblisch. Und es wird oft sehr stark auf den Begriff Dreieinigkeit herumgehackt. Ja, es wird gesagt, der steht ja so wortwörtlich nicht in der Bibel drin. Also ist das Ganze nicht biblisch und sie gehen dann noch weiter und leugnen sogar die Lehre der Dreieinigkeit. Und bei dem Begriff Dreieinigkeit müssen wir uns vor Augen halten, da geht es darum, bestimmte biblische Lehren zusammenzufassen. Ja, nämlich die Lehre der Dreieinigkeit. Und die Lehre, die mit dem Begriff gemeint ist, die finden wir sehr wohl in der Bibel. Ja, wir können durch die Schrift nachweisen, dass der Vater Gott ist, wir können nachweisen, dass der Herr Jesus Gott ist und wir können nachweisen, dass der Heilige Geist Gott ist und wir können auch mit der Schrift nachweisen, dass es nur einen Gott gibt. Und von daher haben wir hier schon die Dreieinigkeit. Ja, Gott ist drei auf der einen Seite, drei Personen und Gott ist auch einer. Ja, deswegen Dreieinigkeit. Beinhaltet das Wort drei, beinhaltet das Wort eins. Und von daher sind alle Diskussionen, die sich auf den Begriff Dreieinigkeit stützen, letztendlich irreführend. Weil es natürlich leicht, dass zum Beispiel ein Zeuge Jehovas hergeht und jemand sagt, jetzt zeig mir mal den Begriff Dreieinigkeit in der Bibel. Und jemand, der jetzt nicht so gefestigt ist, fragt sich, oh, wo finde ich das in der Bibel und findet es nicht und lässt sich dann vielleicht von einem Zeugen Jehovas verunsichern oder sonst jemand, der diese Lehre leugnet und fängt auch an, das Ganze in Frage zu stellen. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns damit beschäftigen und wir haben letztes Mal schon einiges durchgenommen diesbezüglich. Da werde ich noch eine ganz kurze Zusammenfassung machen und zwar, wir finden Hinweise auf die Dreieinigkeit schon ganz am Anfang der Bibel, nämlich im ersten Kapitel, wo es heißt, lasset uns Menschen schaffen. Hier wird der Plural verwendet. Hier hatte ich gesagt, dass manche dann kommen und sagen, es handelt sich um ein Majestätsplural. Ja, das kennen wir doch aus dem Mittelalter, da haben die Päpste wir gesagt, ja, und jeder einzelne Papst hat wir gesagt und hat sich aber nur auf sich selbst bezogen und auch in anderen Kulturen gibt es solch ein Majestätsplural. Aber hier wird etwas in die Bibel hineingelesen, was wir so in der Bibel gar nicht finden. Wenn wir die Bibel anschauen, zum Beispiel mal in den 5 Büchern Mose bleiben, dann tauchen da auch bestimmte Könige auf. Ja, wir haben zum Beispiel Melchisedek und andere. Und keiner dieser Könige, wenn er von sich selbst spricht, verwendet den Majestätsplural, sondern er sagt einfach ich, ani im Hebräischen, was Singular ist. Auch in den Königsbüchern, wo sehr viele Könige, natürlich einer nach dem anderen, aufgelistet werden, ja, parallel dazu natürlich in Chronik, verwenden die Könige nicht den Majestätsplural. Es gibt natürlich ein paar Stellen, die die Zeugen Jehovas dann zitieren werden und behaupten, hier handelt es sich um ein Majestätsplural. Aber wenn man diese genauer anschaut, dann sieht man, hier geht es tatsächlich um mehrere Personen und nicht um eine einzige Person, nämlich den König allein. Und so können wir festhalten, in der Schrift haben wir den Majestätsplural nicht und somit ist es falsch, diesen zum Beispiel aus dem Brauch der Päpste im Mittelalter dann in die Bibel zu hineinzulesen. Das sollten wir nicht tun, sondern wir haben hier eben das Besondere, dass Gott wir sagt und er fügt noch hinzu nach unserem Bilde und somit meint er damit sich selbst und wir haben in diesem Wir einen Hinweis auf die Dreieinigkeit. Weiterum ist interessant, wenn wir jetzt nochmal auf den Majestätsplural zurückkommen, bei Majestätsplural ist es ja so, dass dann auch das Verb im Plural steht. Ja, zum Beispiel sagt der Papst, dann hat der Papst dann gesagt, wir sagen, wir erklären, wir behaupten. Und in dem Fall hat der Papst dann nicht gesagt, wir behaupte, ja, wir sage, wir erkläre. Also mit dem Verb im Singular. Und das Besondere ist es ja bei der Verwendung des Ausdrucks wir für sich selbst, gibt es eben diese Bibelstellen, wo Gott dann das Verb im Singular verwendet. Und das ist eigentlich ein Bruch der hebräischen Grammatik und ist ein Hinweis darauf, dass hier sich etwas unterscheidet von einer normalen Person, die von sich selbst spricht. Und eben dann gibt das Raum für die Lehre der Dreieinigkeit. Auch das Wort Echad, eins, der Herr, wo es heißt, höre Israel, der Herr ist einer. Auch dieses Wort schließt nicht die Dreieinigkeit aus. Ich hatte da Stellen aufgezeigt, wo dieses eins für eine zusammengesetzte Einheit verwendet wird, zum Beispiel ein Fleisch. Da eben Mann und Frau werden ein Fleisch, wenn sie heiraten, und andere Bibelstellen, womit man eben sagen kann, man kann ableiten natürlich aus dieser Stelle, aus diesem Schma Israel, kann man ableiten, dass es einen Gott gibt, aber die Verwendung dieses Wortes lässt Raum für die Lehre der Dreieinigkeit. Hier gibt es auch einen Einwand, nämlich wenn im Neuen Testament dieser Vers zitiert wird, wird ein griechisches Wort verwendet für eins, das eine absolute Einheit bedeuten würde. Die Aussage stimmt so einfach nicht, denn auch das griechische Wort für eins kann eine zusammengesetzte Einheit bedeuten. So verwendet genau der Herr Jesus dieses Wort, als er sagt, ich und der Vater sind eins in Johannes 10, Vers 30. Also passt sowohl das Neue Testament als auch das Alte Testament hier perfekt zusammen. Wir hatten gesagt, dass das Wort Elohim an sich schon ein Plural ist und eben auch für Gott gebraucht wird. Und wird bezogen auf den Vater und auch auf den Sohn, zum Beispiel im Psalm 45. Genauso wird das Tetragrammaton, also zum Beispiel Jahwe, an bestimmten Stellen auf den Vater und den Sohn verwendet. Auch im Neuen Testament wird bei bestimmten Zitaten genau dieses Wort zitiert und auf den Sohn angewandt. Und dann hatten wir noch betrachtet, dass auch Pronomen und Adjektive in bestimmten Stellen, wo sie sich auf Gott beziehen, im Plural stehen. Ich hatte dann am Schluss einige Verse zitiert, die ein klarer Hinweis darauf sind, dass der Herr Jesus, also der Messias, sowohl Gott als auch Mensch ist. Und da ich sie nur zitiert hatte, wollen wir sie uns jetzt genauer anschauen. Und zwar die erste Stelle ist Jesaja 7, Vers 14. Da heißt es, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Also hier wird erstmal ein Zeichen erwähnt, nämlich das Zeichen ist, dass die Jungfrau schwanger werden wird. Also etwas Außergewöhnliches und ganz nebenbei gesagt, da es hier um ein Zeichen geht, ist es auch wirklich eine Jungfrau. Denn eine junge Frau, wie manche moderne Theologen behaupten, eine junge Frau, die schwanger wird, ist nichts Besonderes und man kann dann auch nicht von einem Zeichen sprechen. Ja, das Wort bedeutet Jungfrau und auch in der griechischen Übersetzung in der Septuaginta wird dieses Wort verwendet, was eindeutig Jungfrau bedeutet und auch im Zitat, im Neuen Testament wird dieses griechische Wort gebraucht, was ganz klar eine Jungfrau bezeichnet. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Ja, hier sehen wir natürlich, der Messias wird Mensch sein, ja, denn er wird geboren werden, wie ein normaler Mensch. Aber sein Name wird Immanuel sein. Und Immanuel heißt Gott mit uns. Also hier schon der Name des Sohnes ist ein Hinweis auf die Göttlichkeit des Sohnes. Und da wir jetzt beim Namen sind, können wir auch gleich in Jesaja bleiben und zu Kapitel 9 weiter blättern. Da werden nämlich weitere Namen für den Sohn erwähnt, für das Kind erwähnt, nämlich ab Jesaja 9, Vers 5. Da heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede, Fürst. Also hier werden vier Namen erwähnt und das sind immer Zusammensetzungen aus zwei Wörtern, jeder einzelne Name. Der erste ist wunderbarer Ratgeber. Da könnte man meinen, ja gut, ein wunderbarer Ratgeber ist ja nichts Besonderes. Aber wenn wir Jesaja anschauen, dann sehen wir, dass ähnliche Ausdrucksweisen an anderen Stellen in Jesaja vorkommen. Wir hatten das behandelt, als wir das durchgegangen sind. Und da werden sie auf den Vater angewandt. Diese zusammengesetzten Namen beziehen sich an anderen Stellen stets auf den Vater. Und hier werden sie alle in Bezug auf den Sohn erwähnt, auf das Kind, das uns geboren ist, wie es hier heißt. Erstens wunderbarer Ratgeber, dann starker Gott. Ja, starker Gott, da ist es kann es keinen Zweifel geben, dass hier Gott gemeint ist, starker Gott. Es geht dann weiter, ewig Vater oder Vater der Ewigkeit, je nach Übersetzung. Auch das kann sich nur auf Gott beziehen. Und Friedefürst, auch da könnte man wieder meinen, ja, könnte auch ein Mensch sein, ein Friedefürst. Aber auch das wiederum an anderen Stellen in Jesaja wird es auf Gott angewandt. Und somit bekommt der Sohn Gottes, der Messias, hier vier Bezeichnungen, die von seiner Göttlichkeit zeugen. Zwei ganz eindeutig und die anderen beiden, wenn wir auf andere Stellen in Jesaja eingehen. Und diese Namen sollten eigentlich schon die Diskussion beenden. Da können wir ganz klar sehen, der Messias wird göttlich sein, aber er wird auch menschlich sein. Und deswegen ist auch die Ausdrucksweise wahrer Mensch und wahrer Gott korrekt. Er ist auf der einen Seite Mensch, so wie wir, ausgenommen der Sünde, sagt uns das Neue Testament, und im Alten Testament sehen wir das auch. Und er ist auf der anderen Seite wahrer Gott. Dann wollen wir zum Buch Jeremia übergehen, in Jeremia 23, Verse 5 bis 6. Lesen wir: Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm geben wird: Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Also auch hier wieder auf der einen Seite Hinweis auf die Menschlichkeit. Es wird ein Nachkomme Davids sein, der als König regieren wird. Aber auch er bekommt wieder einen ganz besonderen Namen, der von seiner Göttlichkeit zeugt. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Dieser Name zeigt sogar noch mehr auf als nur seine Göttlichkeit. Dieser Name zeigt auf, dass durch diesen die Gerechtigkeit kommen wird. Allein durch den Messias können wir, und hier natürlich in dem Fall das Volk Israel, was wir aber auf uns anwenden können und auch müssen, nur durch ihn können wir Gerechtigkeit empfangen, durch seine Gerechtigkeit. So heißt es auch in Jesaja 53, dass durch seine Gerechtigkeit der Messias viele gerecht machen wird. Es kommt durch seine Gerechtigkeit, und so dürfen wir uns als Gläubige, die wir das empfangen haben, freuen, dass wir die Gerechtigkeit durch den Messias empfangen haben. Das sehen wir schon im Alten Testament. Außerhalb des Erlösers, außerhalb des Messias, kann kein Mensch gerecht sein vor Gott. Das ist ein Trugschluss, wenn wir meinen, dadurch vor Gott gerecht sein zu können. Nur durch sein Werk, durch das, was er getan hat, ist es möglich, diese vollkommene Gerechtigkeit zu empfangen. Und wenn wir sagen und behaupten, wir könnten aber einen Teil dazu beitragen, dann befinden wir uns schon außerhalb des Heils. Das ist ein verhängnisvolles Und, wenn wir sagen, unsere Gerechtigkeit plus die Gerechtigkeit des Messias machen zusammen die Erlösung aus. Allein die Gerechtigkeit des Herrn ist maßgeblich, dass wir sagen können, wir sind gerecht. Denn wir werden nur durch eine zugerechnete, eine fremde Gerechtigkeit, die uns so gar nicht eigen ist, gerecht vor Gott. Das heißt, unsere Erlösung basiert auf etwas, was für uns geschehen ist und nicht auf etwas, was wir tun oder getan haben. Das ist wichtig, das festzuhalten, denn es gibt viele Religionen, muss ich sagen, ja, christliche Religionen, die nicht leugnen, dass der Herr Jesus das Erlösungswerk vollbracht hat, die aber sagen, unsere eigenen Leistungen zählen auch mit dazu. Und hier müssen wir festhalten, der Herr ist unsere Gerechtigkeit, der Herr allein. Dann gehen wir weiter, Micha. Micha 5. Vers 1. Da heißt es: Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Tausendschaften von Juda, aber aus dir soll mir hervorgehen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Also hier wird Bethlehem erwähnt, Bethlehem Ephrata. Bethlehem wird der Ort sein, an dem der Messias zur Welt kommen wird. Das wird hier vorausgesagt, obwohl es ein geringer Ort ist und nicht Jerusalem ist, wird das der Ort sein, an dem der Messias geboren werden wird. Und es wird hier ein interessanter Zusatz erwähnt. Es wird gesagt, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Also wird dadurch gesagt, der Messias ist ewig. Er ist von Ewigkeit her und von Ewigkeit her ist nur Gott. Und deswegen ein klarer Hinweis auf die Göttlichkeit des Messias. Auch ein sehr guter Vers, um ihn Juden zu zeigen, die in dem Messias nur jemanden sehen, der ein besonderer Mensch ist, ein Herrscher, ein König, aber eben nicht göttlich. Dann schauen wir uns Sacharja an. Sacharja 12. Vers 10. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen, und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn, und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Wer spricht hier? Hier spricht Gott. Und Gott sagt, sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Also hier ganz klar wieder ein Hinweis auf die Göttlichkeit des Messias, denn es wird natürlich nicht der Vater durchstochen, sondern durch sein Kreuzesleiden am Kreuz wird der Sohn durchstochen und ist durchstochen worden. Und auf den werden sie schauen, nämlich auf den Messias. Sie werden, es wird ein Tag kommen, an dem das Volk Israel erkennen wird, dass es der Herr Jesus ist, der gelitten hat, dass es der Herr Jesus ist, der durchstochen worden ist und dass er dementsprechend der göttliche Messias ist. Diese Erkenntnis wird eines Tages kommen. Diese Erkenntnis wird diejenigen ereilen, die natürlich die Trübsalszeit überleben. Das heißt nicht, dass andere es nicht auch erkennen, aber diese Erkenntnis muss natürlich kommen, solange wir hier auf der Erde leben und nicht nachdem wir gestorben sind. Wir bleiben in Sachaja und gehen zu Kapitel 13, Vers 7. Da heißt es, Schwert, mache dich auf gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der mein Gefährte ist. Spricht der Herr der Herrscharen, schlage den Hirten und die Schafe werden sich zerstreuen und ich will meine Hand den Geringen zuwenden. Also hier eine Aufforderung an das Schwert. Das Schwert soll sich gegen meinen Hirten aufmachen, gegen den Mann, der mein Gefährte ist. Und dieses Wort Gefährte kann man auch anders übersetzen. Man kann auch übersetzen, gegen den Mann, der mein Gleicher ist. Also ein Wort, das ausdrückt, dass der Herr Jesus der Gefährte Gottes ist, dass der Herr Jesus Gott gleich ist. Und dieser Gefährte wird zerschlagen durch das Schwert und das ist natürlich ein Hinweis auch wiederum auf das Erlösungswerk, auf das Erlösungswerk. Also so viel hierzu, zu diesen Versen, die auf die Göttlichkeit des Messias hinweisen. Was ist aber mit dem Heiligen Geist? Auch das wollen wir etwas betrachten. Inwieweit können wir dem Heiligen Geist Göttlichkeit zuschreiben? Und ganz wichtig, was ich schon mal erwähnt hatte in dieser Diskussion, ist natürlich auch zu betrachten, dass der Heilige Geist eine Person, eine Persönlichkeit ist. Denn oft ist der Streitpunkt in diese Richtung, dass nämlich manche behaupten, der Heilige Geist sei nur eine Kraft, die von Gott ausgeht, aber nicht eine Person. Und solch eine Erklärung finden wir auch im Judentum. Und so wollen wir auch dazu einige Verse anschauen. 1. Mose 1, Vers 2. Da lesen wir, die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Hier lesen wir jetzt erstmal, dass der Geist Gottes hier da war. Er war hier, wo es um die Erschaffung der Welt geht, gegenwärtig, aber außer dass er über den Wassern schwebte, wird erstmal nichts weiteres gesagt. Interessant ist aber die Bezeichnung. Der Geist Gottes Ruach Elohim im Hebräischen. Und schon diese Bezeichnung ist ein Hinweis auf seine Göttlichkeit. Es ist der Geist des Herrn, es ist der Geist Gottes. Wir blättern weiter zu Kapitel 6. Vers 3, da geht es um die Sintflut und da heißt es, da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch, so sollen seine Tage 120 Jahre betragen. Hier nennt Gott ihn mein Geist. Ein weiterer Hinweis darauf, dass es nicht um eine unpersönliche Kraft geht, sondern er sagt, der Herr sagt, es ist mein Geist. Und dieser Geist rechtet mit den Menschen und hier heißt es, er rechtet aber nicht für immer. Also ein Hinweis auf eine Persönlichkeit, der Geist rechtet mit den Menschen. Und wir wissen ja, dass es Gott selbst war. Er sagt ja, das heißt ja, es gereute ihn, dass er den Menschen gemacht hatte. Also ist es Gott selbst, der hier ein Problem mit den Menschen hat, mit der Handlungsweise der Menschen, mit der Verdorbenheit der Menschen. Und er sagt jetzt, mein Geist soll nicht für immer den Menschen rechten. Also das, was hier passiert, steht in enger Verbindung mit dem Vater selbst. Wir wollen aber weitere Verse anschauen. Dazu gehen wir jetzt zu Hiob. Und zwar Hiob 33, Vers 4. Da heißt es, der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen erhält mich am Leben. Und das ist jetzt die Rede Elihus und da könnte man jetzt sagen, ja, aber Elihu ist ja hier gar nicht der, der die Autorität hat, im Namen Gottes zu sprechen. Aber wenn wir natürlich die Geschichte anschauen von Hiob, dann wissen wir, Elihu ist derjenige, der nicht von Gott getadelt wurde. Und weder Hiob noch sonst jemand widerspricht hier seiner Aussage. Und wenn er sagt, der Geist Gottes hat mich gemacht, ist das ein Hinweis darauf, dass eben der Geist Gottes bei der Erschaffung, bei der Schöpfung beteiligt war. Wir gehen jetzt zu den Psalmen. Auch hier haben wir interessante Aussagen über den Heiligen Geist. Und zwar Psalm 51, Vers 13. Da haben wir ein Gebet Davids. Und David sagt hier, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Also er betet darum, dass Gott seinen Heiligen Geist nicht von ihm nimmt. Dieses Gebet ist natürlich ein alttestamentliches Gebet. Wir müssen uns vor Augen halten, dass die Wirkungsweise des Heiligen Geistes im Alten Testament sich unterschieden hat von der Wirkungsweise im Neuen Testament. Im Alten Testament war es so, es wird öfters erwähnt, dass der Heilige Geist auf verschiedene Menschen kam und dass er aber auch wieder wich. Das heißt, im Alten Testament gab es nicht das, was im Neuen Testament uns gesagt wird, dass der Heilige Geist beständig im Menschen wohnte. Im Neuen Testament sagt Jesus selbst, dass wenn der Heilige Geist kommen wird, dass er nicht von euch weichen wird in Ewigkeit. Also in Ewigkeit ist eine zeitliche Dimension, die sich natürlich unterscheidet von dem Alten Testament hier. Und deswegen, wir in neutestamentlicher Zeit brauchen so nicht zu beten, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Aber wir dürfen natürlich den Herrn bitten, dass er uns stärkt durch seinen Geist, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und so dem Herrn in rechter Weise dienen können. Aber das hängt nicht nur vom Gebet ab, sondern es hängt auch davon ab, wie wir wandeln und ob wir diese Dinge auch tun, die im Neuen Testament dafür genannt werden, als Voraussetzung, ein mit dem Heiligen Geist erfülltes Leben zu führen. Da gibt es ja einige Aussagen drüber, dass wir uns zum Beispiel erbauen sollen mit geistlichen Liedern und andere Dinge werden erwähnt. Natürlich auch hängt das vom Gehorsam gegenüber dem Wort ab. Man kann nicht verlangen, dass man das Wort Gottes missachtet, ja, und nicht nach dem Wort lebt und dann zum Herrn betet, Herr, bitte erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Denn Ungehorsam natürlich gegenüber dem Wort Gottes und ein erfülltes Leben mit dem Heiligen Geist sind schon ein Widerspruch in sich selbst. Denn wir müssen uns vor Augen halten, dass der Heilige Geist sein Wort inspiriert hat und eingegeben hat und deswegen auch stets in Übereinstimmung mit seinem Wort wirkt. Das als kleine Randbemerkung. Wichtig ist aber hier, dass der Heilige Geist wichtig war, auch im Alten Testament, um mit dem Herrn zu wandeln. Und somit steht er auch in enger Verbindung mit dem Vater, zu dem er ja bittet, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Interessant ist auch zu bemerken, dass er nicht den Heiligen Geist selbst bittet, weich nicht von mir, sondern er bittet den Vater, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Wir bleiben in den Psalmen und dann ist natürlich ein Psalm hier ganz wichtig, nämlich Psalm 139. Und zwar, da geht es ja darum, dass der Herr den David kennt. Er sagt in Vers 1, Herr, du erforscht mich und du kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Ich halte hier kurz an, denn es heißt hier, wo soll ich hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Welche Erkenntnis gewinnen wir aus dieser Aussage? Eine Eigenschaft über den Geist Gottes, nämlich seine Allgegenwart. David drückt hier aus, dass es keinen Ort gibt, an dem er hingehen kann vor dem Geist Gottes. Er kann dem Geist Gottes nicht entfliehen. Und deswegen sagt er dann weiter, und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Ist eigentlich die gleiche Aussage, aber hier bezieht sich das Angesicht auf das Angesicht des Vaters. Und somit ein klarer Hinweis auf die Göttlichkeit des Heiligen Geistes, denn nur Gott hat die Eigenschaft der Allgegenwart. Nur Gott, der Herr, alleine. Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis soll mich überfallen und das Licht zur Nacht werden um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtet wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim, und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott, wie ist ihre Summe so gewaltig? Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir. Ach, wollest du, Gott, doch den Gottlosen töten und ihr Blutgierigen weicht von mir. Denn sie reden arglistig gegen dich, deine Feinde erheben ihre Hand zu Lüge. Sollte ich nicht hassen, die dich, Herr, hassen und keine Abscheu empfinden vor deinen Widersachern? Ich hasse sie mit vollkommenem Hass, sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Ich wollte einfach der Vollständigkeit halber, weil es so ein schöner Psalm ist, den ganzen Psalm lesen. Hier als Randbemerkung, die Aufforderung, die Feinde zu töten, ist natürlich ein typisch alttestamentlicher Aspekt, den wir so im Neuen Testament natürlich nicht aufgreifen sollen, weil der Jesus gesagt hat, liebt eure Feinde. Vielmehr sollen wir für ihre Umkehr beten. Aber hier müssen wir uns vor Augen halten, dass im Alten Testament das Volk Israel ja den Auftrag hatte, das Land einzunehmen und die Feinde zu vertilgen. Dieser Auftrag ist so heute nicht vorhanden und das erklärt auch gewisse Aussagen über die Feinde, die wir im Alten Testament finden. Aber dieser Psalm zeigt uns eben die Allwissenheit, die Allgegenwart Gottes auf und wir haben hier diesen wertvollen Hinweis auch auf die Allgegenwart des Heiligen Geistes. Wir schauen jetzt nochmal ins Buch Jesaja, und zwar Jesaja 11, Vers 2. Ein messianischer Vers, und das möchte ich aufzeigen, indem ich Vers 1 auch vorlese. Da heißt es, und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Isai war ja der Vater von David und somit zeigt es hier auf, dass der Messias eben als Nachkomme Davids zur Welt kommen wird. Und es heißt dann von ihm in Vers 2, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Hier wird der siebenfache Geist Gottes erwähnt, beziehungsweise sieben Namen, die ihm gegeben werden, die auch gleichzeitig uns sieben Eigenschaften dieses Geistes aufzeigen. Und sieben ist ja die Zahl der Vollkommenheit, das können wir sagen, ohne zu spekulieren, denn das sehen wir in der Schrift. Und auch in der Offenbarung werden die sieben Geister erwähnt. Und die sieben Geister sind nichts anderes als ein Hinweis auf den vollkommenen Heiligen Geist. Und die Ausdrucksweise hier, wie er genannt wird, ist wiederum ein Hinweis auf die Göttlichkeit des Heiligen Geistes. Und dieser Geist wird auf dem Messias ruhen. Dann in Jesaja 63, in Vers 7, eigentlich ist es der ganze Abschnitt, Verse 7 bis 14, und da wir den Abschnitt aber schon behandelt haben, das letzte Mal, gehe ich jetzt nur ganz kurz auf den entscheidenden Vers ein. In Vers 10 heißt es, sie aber waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Da wurde er ihnen zum Feind und kämpfte selbst gegen sie. Sie betrübten den Heiligen Geist, also auch hier die Aussage, die wir auch im Neuen Testament haben, dass der Heilige Geist betrübt werden kann, also hier auch wieder als eine Persönlichkeit auftritt. Und dann noch Vers 14 ist auch noch wichtig, wo es heißt, wie das Vieh, das ins Tal hinabsteigt, so brachte der Geist des Herrn sie zur Ruhe, so hast du dein Volk geführt, um dir einen herrlichen Namen zu machen. Ja, wenn wir diesen Vers genau anschauen, dann fällt wieder etwas auf. Es heißt erst, der Geist des Herrn brachte sie zur Ruhe. Und im zweiten Teil heißt es, so hast du dein Volk geführt, um dir einen herrlichen Geist, um dir einen herrlichen Namen zu machen. Auf der einen Seite, der Heilige Geist brachte sie zur Ruhe. Und auf der anderen Seite spricht er dann zu Gott und sagt, so hast du dein Volk geführt. Also etwas, was hier der Heilige Geist getan hat, schreibt er dann Gott zu. Und auch das ist wiederum ein Hinweis auf die Göttlichkeit des Heiligen Geistes. So, damit möchte ich für heute schließen. Ich möchte nochmal diese Stellen Stelle in Jesaja 48, Vers 16 erwähnen, wo alle drei Personen vorkommen. Ich meine, wir haben sie das letzte Mal betrachtet, aber die können wir vielleicht noch abschließend lesen. Jesaja 48, Vers 16. Da heißt es: Naht euch zu mir und hört dieses. Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet. Seitdem es geschehen ist, bin ich da. Und nun hat mich Gott, der Herr, und sein Geist gesandt. Durch diesen zweiten Teil wird klar, hier redet der Messias. Er sagt, seitdem es geschehen ist, bin ich da. Und dieser Messias wurde gesandt, es heißt, und nun hat mich Gott, der Herr, und sein Geist gesandt. Beide zusammen haben ihn gesandt, Gott, der Herr, und sein Geist. Und das ist wiederum ein Hinweis auf die Dreieinigkeit. Erinnert ein bisschen an die Stelle im Neuen Testament, wo es um die Taufe geht, wo es heißt, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was ist besonders an der Stelle? Name ist in Einzahl, im Singular, aber es werden jetzt drei erwähnt, nämlich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, auch ein Hinweis auf die Dreieinigkeiten. Damit möchte ich für heute schließen.